Das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt eine Faxliste schicken muss oder eine Strichliste oder sowas. Also die KI ist auch nur ein Praxismitarbeiter, der quasi delegativ arbeitet wie ein Physician Assistant.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst. Dieser Podcast und auch Videocast, falls du gerne YouTube schauen magst, richtet sich an innovative Ärzte und Ärzte und Health-Tech-Unternehmen, ja, die gemeinsam praxisnahe digitale Tools kennenlernen wollen und auch nutzen wollen, jetzt schon im Alltag sinnvoll und direkt umsetzbar. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der das wirklich so lebt. Professor Dr. Wolfgang von Meisner. Er ist Hausarzt, Versorgungsforscher, Professor für Physician Assistance, Unternehmer und Digitalisierungsexperte. Neben seiner Arbeit in einer sehr modernen hausärztlichen Praxis in Deutschland ist er Vorstand des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg und zwar für das Thema der Digitalisierung zuständig. Und sein Ziel, ganz klar, digitale Prozesse so zu gestalten, dass sie wirklich in den Praxen funktionieren. Also sozusagen aus der Praxis für die Praxis. In dieser Folge erfährst du, wie digitale Lösungen wie die Automatic-App und das Vitalize-Dashboard, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, deinen Arbeitsalltag massiv erleichtern können, von den Rezeptbestellungen über Terminvergabe bis hin zu KI-gestützter Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Warum er es geschafft hat, die Zahl der Telefonanrufe in seiner Praxis drastisch zu reduzieren und dadurch natürlich das MFA-Team deutlich zu entlasten. Und wie künstliche Intelligenz jetzt schon sinnvoll in den Praxisalltag integriert werden kann, ohne natürlich dabei die ärztliche Entscheidungsfreiheit aus der Hand zu geben. Also wenn du das alles wissen willst, lohnt es sich jetzt wirklich dran zu bleiben. Eine sehr reichhaltige, spannende Folge. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Herrn Professor Dr. von Meisner bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich endlich auch mal dran bin.
Genau, du hast mir gerade schon vorab gesagt, du bist ein regelmäßiger Hörer, nicht sehr Hörer, aber man kann natürlich auch sehen. Betone ich immer wieder sehr gerne von Docs Digital. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben. Ich habe natürlich sehr viel von dir schon gelesen, verfolgt bei LinkedIn und dachte, den Kollegen muss ich unbedingt hier einladen, weil du bist für mich ein Multitalent. Und ich frage mich, wie du das alles hinkriegst. Du bist Hausarzt, Professor, Unternehmer, Versorgungsforscher. Wie machst du das?
Gute Frage, frage ich mich manchmal auch. Ich versuche tatsächlich alles zu integrieren und ich glaube auch, dass die Dinge gut zusammenpassen. Also wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, dann kommt man auch ganz schnell dazu, dass man natürlich dann sich mit Daten beschäftigt. Wenn man dann Daten hat, dann will man die auch beforschen. Und mit dem Professor, ja, ich habe eine Professur für Physician Assistance an der IUFH in Köln. Auch da geht es natürlich darum, also wir haben einfach einen Ärztemangel und wir brauchen Alternativen und die sehe ich hauptsächlich bei den akademisierten nichtärztlichen Praxismitarbeitern und da eben in erster Linie bei den PAs und dann ist ja nichts naheliegender, als die PAs dann selber an der Hochschule auszubilden. Und so kommt dann das eine zum anderen. Ich habe ja auch noch einen weiteren Hut. Ich bin im Hausärztinnen- und Hausärzteverband Baden-Württemberg für Digitalisierung im Vorstand zuständig und bin dort auch im sogenannten Happy-Team, also hausärztliche Primärversorgungszentren, Patientenversorgung interprofessionell und kümmere mich da eben schwerpunktmäßig auch um die digitalen Prozesse und Digitalisierung, das ist sicher ein Thema, in das wir jetzt weiter einsteigen, ist ja nicht einfach ein Prozess oder ein Teilprozess elektrisch zu machen, sondern Digitalisierung muss man aus meiner Sicht ja immer als kompletten Prozess betrachten und dann vor allem auch aus Patientensicht betrachten oder auch aus Praxismitarbeitersicht betrachten. Und deswegen machen wir Digitalisierung bottom-up, also aus der Praxis für alle. Und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt so einen kleinen Einblick geben kann, also, oder auch an manchen Stellen vielleicht einen Deep Dive in das, was wir tun.
Genau, bevor wir da tiefer einsteigen, würde mich noch so interessieren, was waren so der Beginn? Also wann hast du das erste Mal gedacht, oh, hier muss ich was tun? Es ist sinnvoll, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Also ich sag mal, wie es bei mir startete, so dieser Gedanke so 2013, 14, 15, wo ich dachte, oh, hier wird ganz schön viel passieren und keiner merkt's momentan oder ist es vielen noch nicht bewusst. Wie war das bei dir? Also gab's da irgendwie so bestimmte Momente oder ist das so ein schleichender Prozess gewesen?
Also ich weil in meinem ersten Leben war ich Anästhesist und Intensivmediziner und bin erst 2013 dann zu den Hausärzten gekommen, erst im Quereinstieg bei den Hausärzten am Spritzenhaus 2 Jahre angestellt und bin dann 2016 hier in diese Praxis, die mittlerweile 8 Ärztinnen und Ärzte und 2 Physician Assistants hat, zeitweise sogar mehr. Aber da war es dann schon eng bei uns und sind auch froh, dass die Kolleginnen und Kollegen alle noch in der Nähe sind und sich in umliegenden Praxen dann niedergelassen haben. Aber ich kam tatsächlich aus einem Krankenhaus-Intensivmedizin-Setting mit ganz viel Technik, auch mit elektronischer Dokumentation. Das fand ich auch gut, also auch mit Datenübernahme und was wir dort alles schon hatten. Hatte aber auch im Krankenhaus immer gewisse Hemmnisse, wie zum Beispiel, ich wollte dort jahrelang einen zweiten Monitor haben an meinem Arbeitsplatz, damit ich die Arztbriefe schneller schreiben kann. Und dieses Genehmigungsverfahren war so unglaublich aufwendig. Und als ich dann in die Praxis kam und zu den Kolleginnen und Kollegen, die mich angestellt haben, gesagt haben, ich hätte gern 2 Monitore, und haben gesagt, dann kaufst du halt einen zweiten. Ich sagte, ja, muss ich irgendwo einen Antrag stellen? Nein, du musst nur einen kaufen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, hier funktioniert es dann besser mit der Digitalisierung. Und ich hatte auch das Glück, dass ich schon in eine digitale Praxis kam. Meine Kolleginnen und Kollegen hatten 93 schon elektronische Akte eingeführt und hatten immer alle Digitalisierungsschritte von Anfang an mitgemacht. Also egal, ob es jetzt GDT war zur Anbindung von Sono-Gerät oder EKG.
1993?
Oder 93, ja. Wow. Oder LDT, also wir haben Labordaten auch schon über 25 Jahre zurück. Und so war das für mich natürlich auch ein Traum, in der Praxis anzufangen, wo ich von den meisten Patienten, die über Jahrzehnte schon betreut wurden, eben auch schon 30 Jahre digitale Akten habe. Und daraus kam natürlich dann auch die Idee, irgendwann mal mit der Versorgungsforschung, wenn man dann mal so sieht, ich sehe da 30 Jahre Laborwerte oder auch EKG-Befunde und Ähnliches. Wie gesagt, 93 haben die angefangen, also auch mit Diagnosenablage, damals noch ohne ICD-Code. Also man könnte auch schon eine medizingeschichtliche Doktorarbeit langsam vergeben und einfach schauen, wie die einzelnen Schritte nacheinander kamen mit zum Beispiel den ICDs oder Einführung der hausarztzentrierten Versorgung oder auch wie sich die Verschlüsselung durchaus geändert hat, nachdem es dann eben Vorschriften gab oder zeitweise gab es auch Geld für Diagnosen. Auch das kann man bei uns durchaus nachweisen, dass dann die Niereninsuffizienz ganz konsequent verschlüsselt wurde, die Herzinsuffizienz in den Zeiten, als das eben so war. Das ist ja alles wieder abgeschafft. Und dann sieht man auch, dass dann da die entsprechende Codierqualität sich wieder verändert hat. Also es sind ganz, ganz spannende Dinge, die man da einfach so auch schon organisatorisch aus den Daten sieht. Und da hatte ich dann einfach Interesse dafür. Aber der Game Changer war die Pandemie. Also wir hatten einfach mit Covid-19 das Problem, dass wir die Patienten in irgendeiner Form ja kanalisiert abstreichen mussten oder auch dann die Impfungen durchführen mussten. Und das ist klassisch mit, wir rufen in der Praxis an und vergeben einen Termin oder man geht in der Praxis vorbei und vereinbart einen Termin, dass es zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben auch wie die meisten Praxen in der Zeit eben angefangen mit Videosprechstunde oder auch ganz viel mit telefonischer Sprechstunde und haben dann den Schwung benutzt und dann weitergeführt und auch in der Zeit erstmalig mit unserem Softwarehaus Kontakt aufgenommen und da dann auch gesagt, also die Meldungen ans Landratsamt, an das Gesundheitsamt, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt eine Faxliste schicken muss oder eine Strichliste oder sowas. Das muss doch automatisch gehen. Wir haben doch die Daten, wir haben alles abgerechnet. Ich muss jetzt auf Knopfdruck, brauche ich jetzt irgendeine Liste, die ich von mir aus auch faxen kann oder verschlüsselt per E-Mail verschicken kann. Während der Pandemie war das ja alles dann auch so in Ordnung, egal wie man die Daten hingebracht hat. Und da hat dann unser Softwarehaus gesagt, ja, da habt ihr eigentlich recht, das können wir euch bauen. Und so haben wir dann angefangen, tatsächlich dann mal Daten aus dem System per Knopfdruck herauszubekommen. Wir haben es dann noch perfektioniert, nämlich auch Daten hinein. Wir haben dann unser eigenes Online-Anmeldesystem entwickelt für Impfungen und für Abstriche. Also erst für Abstriche, dann später für Impfungen. Und auch da haben wir gesagt, der Anamnesebogen, den wir digital online erheben, der muss doch in der Akte landen. Und dann haben wir auch dafür eine Schnittstelle bekommen. Und dann haben wir festgestellt, dass es geht ja alles, wenn man will. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit entstanden mit der Gründung eines gemeinsamen Startups. Und jetzt stehen wir dort, wo wir stehen, weil wir eben während der Pandemie gesagt haben, wir versuchen es einfach, wir rufen die mal an. Und die gesagt haben, ja klar, verstehen wir, machen wir.
Super. Das ist nicht bei allen so, ne? Das muss man ja ganz klar so sagen. Und insofern war das ein Glücksfall. Und da hat die Pandemie natürlich an der Stelle ja mal was Gutes gehabt, weil es zur Weiterentwicklung beigetragen hat. Wo würdest du denn sagen, jetzt eure Praxis? Ich frage diese Frage immer sehr gerne auf einer Skala von 0 bis 10. Wie digital ist eure Praxis? Wobei man muss sagen, jeder versteht da was anderes drunter, ja. Wo würdest du euch so einordnen aktuell?
Also als, wie soll ich sagen, langjähriger Podcast-Hörer habe ich die Frage natürlich erwartet. Und ich weiß ja auch, wo die Kolleginnen und Kollegen sich einschätzen. Und ich habe auch ganz klar natürlich eine 7.
Also, okay, naja.
Wir sind sicher überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen, aber diese Skala ist ja auch eine Skala, die wir vielleicht uns selbst geben, und wir würden uns sicherlich bei 7 einordnen. Wir könnten viel weiter sein, aber man muss auch nicht alles immer gleich und sofort machen. Man muss ja auch die Mitarbeitenden mitnehmen und manchmal auch abwarten, bis vielleicht die Technik so weit ausgereift ist, dass sie wirklich funktioniert und integriert funktioniert. Wir hatten am Anfang auch in unserer großen Begeisterung, auch mit Corona, ganz viele Einzellösungen. Also da hatten wir dann eben einen Anrufbeantworter, Sprachbot mit einem eigenen Dashboard. Dann hatten wir diese Anbindungen von Digas mit einem eigenen Dashboard. Also lauter, wenn du so willst, elektronische Schreibmaschinen auf dem Backoffice und die MFAs waren damit beschäftigt, ständig irgendwie zu schauen, gibt es eine neue Information und die dann hin und her zu kopieren. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Für unsere Mitarbeitenden brauchen wir einen einzigen Kanal, in den alle Informationen eingehen. Und da haben wir jetzt schon einiges geschafft. Also zum Beispiel die ganze Kommunikation über die App, aber auch die Transkripte aus dem Anrufbeantworter oder auch die Ergebnisse aus dem Online-Symptomcheck für die Vereinbarung von Akutterminen, aber auch Rezeptbestellungen über die App, die nicht automatisch durchgehen, weil sich zum Beispiel ein Rabattvertrag geändert hat und ein Mensch dann auch intervenieren muss, landen bei uns jetzt alle im gleichen Dashboard in der Praxis. Und das war für uns, also wie soll ich sagen, der entscheidende Schritt, um in der Praxis tatsächlich auch sagen zu können, wir sparen durch die Digitalisierung Zeit ein. Also nur so als ganz konkretes Beispiel: Montagmorgen kam ich in die Praxis, so etwas ungewöhnlich, weil wir üblicherweise 2 unserer medizinischen Fachangestellten in Heimarbeitsplätzen am Wochenende auch Tickets abarbeiten lassen. In dem Dashboard entstehen ja immer Tickets. Also die lieben das eigentlich sogar, dass sie sich am Wochenende frei einteilen können. Geht ja alles asynchron. Die haben kleine Kinder. Wochenende ist der Papa da und kümmert sich um die Kinder. Und dann setzen sie sich 1-2 Stunden hin. Jetzt war die eine im Urlaub, die andere krank. Und am Montag waren jetzt halt die Tickets, die übers Wochenende anfallen, nicht abgearbeitet. Und dann kam ich am Montagmorgen in die Praxis. Und dann hatte ich schon 2 MFAs mit Schweißperlen auf der Stirn im Backoffice, die gesagt haben, pro Praxis 70 Tickets. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das freuen wir uns. Früher hätten die angerufen. Also das sind ja 150 Telefonate oder 150 Patienten, die in die Praxis gekommen wären, jetzt arbeiten wir es halt alle ab. Und auch da ist es so, unser Dashboard ist multimandantenfähig, multi-userfähig. Also wir können da tatsächlich dann auch 5 oder 6 MFAs dran setzen, die gleichzeitig jetzt abarbeiten. Man sieht immer, wer welches in Bearbeitung hat. Und man kann das sogar praxisübergreifend machen. Also wenn wir jetzt gar nicht klarkommen würden, könnten wir auch eine kooperierende Praxis bitten, dass die uns da hilft, die Tickets abzuarbeiten. Und so sehen wir tatsächlich auch messbar am Telefonaufkommen. Wir haben zum Spaß nochmal in unserer Telefonanlage geschaut. Früher hatten wir an einem durchschnittlichen Montag 400 Anrufe in der Zeit von 7 bis 12, von denen natürlich auch nicht alle beantwortet werden konnten. Mhm. Aber das waren quasi Anrufversuche. Und jetzt sind wir stabil bei 100 bis 120. Und da kommen auch fast alle durch.
Also der Rest läuft über die, der Rest läuft über die Patienten-App, die Automatic, ne?
Genau, also entweder über die Automatic-App oder eben klassisch, wenn die Patienten anrufen, wird ihnen angeboten, aufs Rezepttelefon zu sprechen und am Rezepttelefon sitzt Praxiskonzierge, also kann man sich so vorstellen wie Aaron, den hatten wir früher auch mal getestet, der transkribiert dann eben die Anfragen und legt ein Audio-File ab und packt es dann auch in ein Ticket in unserem Dashboard und das kann ich dann wiederum als Mitarbeiter mit dem Patienten matchen, beziehungsweise wird auch Match gleich vorgeschlagen und dann wird das Transkript auch direkt in der Akte abgelegt in unserem PVS-System. Und dann habe ich einfach, also kann ich das auf einen Blick immer nachvollziehen, was der Patient bestellt hat und was auch daraus gemacht wurde und tue mir wesentlich leichter.
Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, ihr habt damals viele Einzellösungen gehabt, habt daraufhin die Patienten-App entwickelt, Automatic, und wir haben jetzt vorbereitet so ein Screensharing, also wenn du jetzt hier gerade die Folge hörst, wir versuchen es so gut wie möglich zu umschreiben, was wir jetzt auf diesen 3 Folien sehen. Wolfgang, du kannst das gerne jetzt einmal teilen, um was es denn da genau geht und für die Kolleginnen und Kollegen nochmal an so typischen Beispielen. Also ich fand das mit dem Rezept sehr spannend, nochmal erklären, wo so die typischen Hürden sind und wo die Kollegen immer sagen, oh, nicht noch mehr. Was habt ihr da vereinfacht mit der Automatic-App und auch dem Dashboard Vitalize, heißt das, ne? Habe ich das jetzt
genau, also Vitalize ist Vitalize, unser Dashboard und Vitalize hat dann Also eine API, eine Schnittstelle, die nennt sich Synergy, die verbindet das Dashboard mit dem PVS-System. Aktuell funktioniert es mit dem PVS-System von Abasoft, sehr tief integriert. Wir werden aber im nächsten Quartal das auch an Duria angebunden haben. Da arbeiten unsere Entwickler gerade eng zusammen. Die Schnittstellen sind definiert. Und dann ist es eben immer möglich, über Vitalize auch Dinge in den PVS-Systemen zu steuern. Also zum Beispiel ein Rezept zu erstellen oder einen Medikationsplan zu öffnen. Also ich kann nicht nur Daten im PVS-System ablegen oder abrufen, sondern ich kann tatsächlich Aktionen ausführen. Und das ist der Unterschied zu den üblichen Anbindungen über die Standardschnittstellen, wie zum Beispiel GDT oder auch die Wechseldatenschnittstelle oder dieses Fire, was man jetzt ja modern auch verwendet, da fehlt mir dann immer so der nächste Schritt, dass ich dann auch einen Prozess starten kann oder irgendwas schreiben kann. Es gibt andere Programme, die das ja auch gut gelöst haben. ImpfDoc zum Beispiel hat ja auch so die Möglichkeit, dann ein Rezept zu schreiben und das hatten wir uns auch angeschaut und gesehen, es ist kein Hexenwerk, also das haben ja andere Firmen auch schon gelöst, also dass man dann im PVS aus ImpfDoc heraus zum Beispiel das Privatrezept erstellen kann, um dann eben die Reiseimpfung gleich auch zu rezeptieren. Für uns ist eben die Philosophie, dass die Daten immer dort liegen, wo auch das PVS-System liegt. Also wenn das PVS-System virtualisiert ist, dann läuft unsere Automatic API, das Synergy und das Vitalize einfach auch dort auf dem Server virtuell, wo das PVS läuft. Oder wenn ich den Server in der Praxis stehen habe, dann läuft es selbstverständlich auch dort. Und die Verbindung zum Patienten über die App muss man sich eher so vorstellen, wie jetzt mein Screen, den ich teile. Also du hast jetzt auch nicht meine Daten, sondern siehst ja einfach nur meine Folie. Wir zeigen dem Patienten auf der Automatic-App einfach immer nur seine Daten an aus dem PVS-System.
Okay.
Und dadurch sind die Daten auch sicher, denn jede einzelne Nachricht, da verwenden wir das Signal-Protokoll. Signal ist ja als Messenger Open Source und jede einzelne Nachricht hat einen eigenen Schlüssel. Das heißt, wenn ich einen Schlüssel knack, kann ich genau eine Nachricht lesen, die nächste schon wieder nicht mehr. Und ich kann damit eben dem Patienten einen Echtzeitzugriff zum Beispiel auf seine Termine geben oder wie jetzt in unserem Fall auf den bundeseinheitlichen Medikationsplan. Das ist an sich der wichtigste Use Case, dass der Patient den bundeseinheitlichen Medikationsplan sieht, den ich als Arzt auch sehe. Und von dem Plan kann der Patient über die App bestellen. Und dabei sind eben noch verschiedene Sicherheitsmechanismen, die jetzt eher aus prozessualer Sicht da eingebaut sind, zu beachten. Der Patient kann nur dann bestellen, wenn der bundeseinheitliche Medikationsplan in Avasoft, in unserem PVS-System, von einem Arzt signiert wurde und freigegeben wurde. Und dann wird gleichzeitig beim Signieren eine Interaktionsprüfung gemacht. Das heißt, wenn auf dem Medikationsplan Medikamente stehen, die Interaktion auslösen, muss der Arzt aktiv sagen, ja, ich gebe ihn trotzdem frei. Kann ich ja machen. Also es gibt ja Interaktionen, die ich jetzt als Arzt bei gewissen Patienten nicht für so gravierend einschätze, dass ich da das Medikament wechseln muss. Oder manchmal sind es auch nur Hinweise, wie zum Beispiel Aspirin und Ibuprofen. Sollte man nicht zeitgleich einnehmen, weil sonst die blättchenhemmende Wirkung beeinträchtigt wird. Und dann kann ich das eben beachten. Und jedes Mal, wenn ich als Arzt einen Medikationsplan freigebe, sodass der Patient darüber auch bestellen kann, bekomme ich eben diese Interaktionsprüfung nochmal angezeigt. Und dann läuft im Hintergrund noch eine Reichweitenprüfung. Das heißt, wenn der Patient Ramipril 5 Milligramm zum Beispiel auf dem Plan hat und eine N3-Packung, dann weiß das System, das müsste, wenn er einmal am Tag eine nimmt, eben 100 Tage reichen. Dann kann er nach 90 Tagen wieder bestellen. Und auf der App wird auch eindeutig angezeigt, wann er bestellt hat und wann er wieder bestellen kann. Und dabei ist unser System dann sogar so gut, dass es bei Quartalswechsel dann das auch nochmal schiebt. Also wenn es dann um 3 Tage hin oder her geht und eigentlich diese 90 Tage schon abgelaufen sind, das Quartal aber nicht, und er hat im Quartal schon bestellt, dann wird die Bestellsperre dynamisch auf das nächste Quartal geschoben und der Patient kann dann erst im neuen Quartal wird die neue N3 bestellen. Also da haben wir durchaus uns schon viele Gedanken gemacht und es macht durchaus Spaß. Ich kann das hier zeigen in einem Screenshot, wie das dann aussieht. Also der Patient bestellt seine Medikamente und ich sehe dann auf dem Signierstapel in der Software, also dass das Medikament über die App, also in dem Fall Automatic, auf meinen Signierstapel gelegt wurde. Und ich sehe hier auch, dass das Medikament exakt übereinstimmt mit dem Eintrag im Medikationsplan und dass ich es einfach freigeben kann. Und ich sehe auch, welcher Arzt den Medikationsplan quasi freigegeben hat. Das heißt, ich kann auch für meinen Kollegen, kann ich die Medikamente auch freigeben. Und auch das ist tatsächlich was mittlerweile wirklich Spaß macht, wenn man dann morgens in die Praxis kommt. Ich kann es auch mittlerweile von mir zu Hause aus vom Handy oder von meinem Heimarbeitsplatz oder sonst zwischendrin machen. Ich kann auch meine PIN in meinem Kartenterminal mittlerweile remote eingeben. Und dann kann ich auch sonntagabends schon die 70, 80 Medikamente einfach signieren und muss das nicht erst montagmorgens in der Praxis tun.
Du machst es also auch mit einer Signatur, ne?
Genau, mit der Komfortsignatur mache ich 250 Signaturen und dann sage ich alle auswählen und jetzt hier in dem Screenshot sieht man es auch, also die hier grün stehen, von denen haben wir das Kärtchen schon, die auf rot stehen, da ist das Kärtchen noch nicht eingelesen, das ist ja immer noch so ein kleines Problem, dass wir dann für Abrechnungszwecke doch die Karte haben wollen. Wir hoffen jetzt sehr auf die elektronische Ersatzbescheinigung, dass wir vielleicht darüber das Problem lösen können, dass die Patienten nicht schwachsinnig, wenn wir Telemedizin machen, in die Praxis kommen müssen, um ihr Kärtchen einzulesen. Das haben wir auch gelöst mit einem Selbst-Check-In-Terminal, den es bei uns in der Praxis gibt. Also die Patienten können auch einfach in die Praxis laufen, Kärtchen stecken und wieder gehen. Aber trotzdem ist es natürlich dümmlich, in der digitalen Welt jemanden zu zwingen, ein Kärtchen vorbeizubringen, wenn wir eigentlich alle Daten haben oder auch elektronisch abgleichen können.
Absolut. Also da seid ihr definitiv weiter. Bei mir ist es noch so, dass wenn dann die Assistentin reingelaufen kommt, oh, die Frau Müller, die hat diesen Monat schon ein paar Mal Tavro geholt und jetzt steht sie da schon wieder. Also sowas muss einfach nicht mehr sein. Und es wird automatisch berechnet und das machen ja schon viele PVS-Systeme, dass sie ungefähr ausrechnen, wie lange die Medikation reicht. Aber diese Aktion und dieses Alert, Achtung, Achtung, der Patient holt sich schon wieder was oder es ist zu viel, das habe ich noch bislang noch nicht erlebt, muss ich gestehen.
Also die Patienten haben ja durchaus manchmal auch begründet die Meinung, dass sie die Medikamente jetzt doch häufiger brauchen, als sie im Plan stehen. Mhm. Oder dass sie auch mal was anderes brauchen, als das, was auf dem Plan steht. Wir haben jetzt nur bei uns die Situation, ich bekomme das jetzt immer mit, weil man kann einfach nur bestellen, was auf dem Plan steht. Und die medizinischen Fachangestellten können den Plan natürlich ändern und anpassen, auch wenn jetzt Patient vom Facharzt kommt oder aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann übernehmen die auch die Änderungen. Damit verliert der Medikationsplan allerdings die ärztliche Signatur. Dann bekomme ich den quasi auf meinen To-Do-Liste und dann muss ich es ärztlich nochmal freigeben. Das ist auch sehr heilsam manchmal, dass man nochmal guckt, auch ob die Krankenhausärzte sich nicht bei irgendwas vertan haben oder ob die vielleicht einen alten Medikationsplan hatten bei Aufnahme und wir waren eigentlich schon eine Version weiter und so weiter. Mhm. Und da gucke ich dann ärztlich nochmal drüber und gebe es frei. Und ab der ärztlichen Freigabe funktioniert eben wieder der Bestellprozess. Und die Patienten können auch bei jedem Medikament, das eben jetzt in der App nicht bestellbar ist, einfach draufdrücken und sagen, Bestellsperre aufheben und dann einen Kommentar schreiben. Und das landet dann bei uns auch als Ticket und wird von den MFAs bearbeitet. Und da haben wir teilweise auch lustige Sachen, deswegen musste ich gerade schon so grinsen. Das Beste war mal, mein Hund hat die Tabletten gefressen. Also ich hoffe, dem Hund geht's gut. Hat irgendwie 100 Stück Ibuprofen.
Oh Gott, das überlebt er doch gar nicht.
Der hat Nierenversagen. Nein, also angeblich hat der Hund überlebt oder hat vielleicht auch nur alles angeleckt. Ich weiß es nicht. Und dann kann man eben die Bestellsperrung aufheben, ist ein Ticket und dann wird es eben besprochen und dann.
Oder mein Mann brauchte noch was.
Was noch viel spannender ist und woran wir jetzt gerade arbeiten, weil wenn man sich dann die Daten, also es kommt ja der Versorgungsforscher, wenn man sich die Daten anschaut, gibt es auch Patienten, die zu wenig Medikamente bestellen. Das fällt uns jetzt ja auch auf und den Patienten fällt es auch auf, wenn das wird nämlich rot, wenn es eigentlich wieder bestellt wäre. Und wir haben jetzt intern auch quasi die Meldung, Achtung, der Patient bestellt zu wenig. Und ein Beispiel sehe ich jetzt hier nämlich gerade Eliquis, Apixaban, muss ich ja zweimal am Tag einnehmen. Deswegen sind es auch 200 Stück in der N3-Packung, damit es funktioniert mit der Blutverdünnung. Und wenn der Patient es eben nur jedes zweite Quartal holt, dann liegt der Verdacht nahe, dass er auch nur eine am Tag nimmt. Und auch diese Dinge fallen uns jetzt natürlich über diesen Digitalisierungsschritt viel, viel besser auf.
Super. Und dann ist es so, also dass ihr, nehmen wir mal an, derjenige nimmt zu wenig, die Adherenz ist dann wahrscheinlich nicht so da oder es hat irgendwelche Gründe, dann bestellst du dir den Patienten proaktiv ein oder wartest du dann ab und präsentierst dann dem Patienten das, wenn du ihn das nächste Mal siehst?
Ja, also wir können ja mit dem Patienten auch chatten. Mhm. Und das ist unglaublich praktisch. Also ich kann auch aus Abasoft heraus einfach auf Chat drücken, dann öffnet sich in Vitalize der Chat mit dem Patienten. Da habe ich den kompletten Chatverlauf, so wie man das auch kennt, wenn man, was ich, WhatsApp auf dem Desktop verwendet oder Signal auf dem Desktop verwendet. Aber ich habe wirklich einen Kanal pro Patient. Mhm. Und dann kann ich auch noch entscheiden, ob ich mich zu erkennen gebe. Also ich als Wolfgang von Meißner, quasi als Chef, oder ob die Mitarbeiter anonym schreiben, einfach nur als Praxis. Mhm. Und wenn dann das auch mit den Mitarbeiterinnen manchmal im Chat schon so ein bisschen hin und her ging, dann drücke ich quasi auf den Chefknopf und dann sieht der Patient, jetzt schreibt der Chef persönlich. Und das sind ja dann also Nachrichten, die kommen als Push, als Pop-up auf dem Handy. Und dann sieht er eben, ich habe da geschrieben und dann stelle ich da natürlich auch Fragen. Also wir nutzen da auch Textbausteine, mit denen wir zum Beispiel den Patienten mitteilen, dass das Kärtchen noch fehlt oder dass wir eine Frage haben zum Medikament oder dass sie eben einen Termin buchen sollen. Und da ist es, weil du vorhin schon gefragt hast, wann denn da jetzt die KI ins Spiel kommt, das ist genau das, was wir gerade im Beta-Test haben. Mhm. Einen Chatbot, der sich allerdings auch immer als KI-Bot zu erkennen gibt. Mhm. Und wenn die Patienten im Chat sagen, ich brauche einen Termin oder ich will einen Termin absagen, dann ist das für ein auch lokal laufendes Language Model, bei uns laufen die ja dann auch wieder lokal in der Praxis, nicht wirklich schwierig, dem Patienten dann zu sagen, also Termin absagen können Sie, hier ist der Link, einmal draufklicken oder Sie müssen einen Termin buchen für die Blutabnahme, bevor ich Ihnen den Check-up-Termin geben kann, weil es macht keinen Sinn, Sie kommen zum Check-up, wir haben keine Blutwerte. Und auch da ist der Bot dann so intelligent, weil er ja über unser Synergy mit dem PVS Abasoft kommuniziert, dass er dann weiß, ist er berufstätig oder nicht. Und dann schlägt er den Berufstätigen eben die Blutabnahmetermine zwischen 7 und 8 vor und den Rentnern erst die Termine ab 10.30 Uhr. Also auch das haben wir schon ganz gut im Griff.
Ah,
und die cool. Patienten können aber auch bei diesem Bot, wie gesagt, läuft gerade noch in der Beta-Version, wird aber im Sommer alles ausgerollt, können beim Bot immer sagen, ich möchte jetzt aber bitte mit einem Menschen. Und dann kriegen sie die Mitteilung, dauert, ja, weil alle sind gerade beschäftigt, aber sobald ein Mensch Zeit hat, kommt dann ein Mensch und auch da wird wieder ein Ticket generiert und dieses Ticket landet wieder im Vitalize und wird eben dann abgearbeitet, so wie ein anderes Ticket mit einer Buchung oder mit einem Transkript von einem Anruf, sodass unsere MFAs da eigentlich gar keinen Unterschied merken. Also die arbeiten einfach die Tickets nacheinander ab und können dann auch mal auf den Knopf drücken, Patient anrufen und mit dem Patienten telefonieren. Auch das ist wichtig zwischendrin. Je digitaler wir werden, desto wichtiger ist auch analog, also das muss man auch den Mitarbeitenden ja zugestehen, dass manchmal ein Telefonat auch zielführender ist. Ich telefoniere manchmal auch gern mit den Patienten. Aber Dinge wie zum Beispiel, Patient kommt zur Befunderöffnung, weil er beim Facharzt war, ja, und will jetzt über seinen Befund sprechen. Und der Befund beinhaltet, dass die Kontrolluntersuchung der Prostata ergeben hat, dass es nächstes Jahr wieder eine Kontrolluntersuchung gibt und kein Handlungsbedarf ist. Solche Dinge löse ich jetzt alle über den Chat. Und die Patienten freuen sich, wenn sie eine Chatnachricht kriegen, der Befund ist da, alles in Ordnung, nächstes Jahr machen sie wieder einen Kontrolltermin, fertig. Also auch bei Radiologiebefunden funktioniert es gut.
Lass uns mal eine Ebene, also ich glaube, also es ist, ich finde, da steckt unfassbar viel Potenzial drin und ich würde mal jetzt gerne eine Ebene ein bisschen höher gehen, wenn es möglich ist. Wie ist, du hast, wie viele Praxen nutzen jetzt die App, diese Patienten-App?
Also wir haben im Oktober angefangen mit unserem Beta-Test und rollen jetzt die App erst seit diesem Quartal, also seit Anfang des Jahres, auf die Abasoft-Praxen aus.
Okay.
Und wir hatten angefangen mit Beta-Testern, die alle auch über unsere Dienstleistungsgesellschaft mit uns verbunden sind, also zum Beispiel die Medi-MVZ, aber auch andere Praxen, mit denen wir eben eng schon immer kooperieren. Und das sind ungefähr 30.000 Patienten im Quartal. Und wenn ich mir diese Praxen anschaue, Stand jetzt, ich habe vorhin extra nochmal geschaut, haben diese Praxen schon 17.000 Patienten gekoppelt, also über die Hälfte. Und wir haben noch keine einzige Werbung geschaltet. Wir haben einfach nur die App eingeführt. Wir haben einfach nur die App eingeführt, haben das im Herbst auch bewusst, im Oktober bewusst langsam gemacht, weil wir natürlich dann auch so mit verschiedenen Bugs noch zu kämpfen hatten. Und jetzt machen wir es wirklich nur so, die Patienten, die in die Praxis kommen, werden angesprochen und wir haben es auch in der Regel so, Patienten, die bei uns einen Termin buchen, bekommen immer noch klassisch eine Terminbuchung per E-Mail, wenn sie nicht mit der App gekoppelt sind. Und in dieser E-Mail steht eben der Hinweis, Sie mögen bitte die App schon installieren. Und wenn Sie dann zu uns in die Praxis kommen, werden Sie gekoppelt. Auch das muss ich mir so vorstellen wie bei einer Banking-App. Also um das höchste Sicherheitsniveau zu erreichen, verschicken wir da keine Informationen, sondern wir wollen den Patienten einmal physikalisch sehen mit seinem Handy. Und dann wird der Patient vor Ort gekoppelt. Mhm. Und wenn der eben ein neues Smartphone hat, weil auch Teil des Codes ist quasi, oder dieses Schlüssels ist ja auch die Handy-Hardware. Wenn du mal ein neues Handy hattest, hast du auch für deine Online-Banking-App, hast du ja da auch nochmal neu beantragen müssen und wieder neu und neu vertrauenswürdig einstufen. Das kann man nicht einfach so mitnehmen. So ist es bei uns auch. Also wenn der Patient das Handy wechselt, dann müssen wir in der Praxis manuell das neue Gerät als vertrauenswürdig einstufen oder der Patient muss einfach nochmal vorbeikommen und sich koppeln.
Ja. Da würde ich ja mal gerne reingrätschen, weil ich das total spannend und wichtig finde. Also das ist jetzt nur eine These von mir. Ich kann mir durchaus vorstellen, also statt jetzt einfach nur den Patienten zu schicken, übrigens, wir nutzen jetzt diese und diese Patienten-App zur Kommunikation, gerade die Tatsache, dass wahrscheinlich die MFAs den Patienten da onboarden, dass es einmal wirklich so mit ihnen zusammen gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass das eine ernster genommen wird, eine höhere Verpflichtung und oder? Liege also, ich da falsch?
Ich grenze schon wieder. Der Trick ist ganz einfach. Wenn die Patienten zu uns an Dresden kommen und ihre Medikamente bestellen wollen, auch die haben wir noch.
Ja.
Dann sagen die MFAs, also sie können jetzt entweder die App installieren, ja, dann können sie es bestellen, der Arzt gibt es frei und dann können sie direkt in die Apotheke gehen. Ja. Oder sie lassen ihren Bestellzettel hier und wir bearbeiten es im Laufe der Woche und nächste Woche haben sie ihre Medikamente.
Okay, und da haben die meisten wahrscheinlich keine Lust mehr drauf.
Nee, dann machen die lieber die App, weil sie das dann einmal sehen und dann läuft's. Und jetzt ja, die Frage, wie haben wir die MFAs dazu bekommen, ja, dass die den Mehrwert sehen der App,
ja,
mit den Pflegeheimen. Bei uns war bisher die Bestellung über die Pflegeheime sehr anstrengend. Also ich habe lauter böse Worte in meinem Mund gehabt, weil da kommen Faxe, da stehen dann irgendwelche Sachen drin und dann müssen die es abarbeiten und da kommen immer so viele Faxe. Wir haben es mittlerweile so, dass die Pflegeheime die Patienten alle auf der App haben und unsere App ist ja in der Lage, also nicht nur einen Patienten zu verwalten, sondern ich kann 20 oder 30 Patienten drauf verwalten. Die Patienten müssen nur einwilligen, dass ich sie verwalten darf. So bekommen wir auch die älteren Patienten dazu. Also meine Mutter zum Beispiel wird von meinem Bruder und von mir und sie hat sich selber auch noch auf ihrer eigenen App und in den entsprechenden Chats, also sowohl auf unserem Dashboard oder auch später in der Patientenakte oder auch jetzt für meine Mutter oder meinen Bruder, ist immer ersichtlich, wer was über wen geschrieben hat. Also wenn ich eine Anfrage stelle an die Praxis, eine Chatnachricht, ich brauche einen Termin für meine Mutter und ich finde hier keinen passenden, dann sieht die Praxis, dass ich im Namen meiner Mutter diese Anfrage stelle. Und meine Mutter sieht auf ihrem Handy, dass ihr Sohn, also ich, in ihrem Namen diese Anfrage gestellt hat. Und das liegt einfach daran, dass wir ja die Echtdaten anzeigen. Also wir zeigen auf dem Handy, auf dem gekoppelten Smartphone ja immer die Wahrheit an. Die Daten, die im PVS liegen. Nicht irgendwie eine Kopie oder ein Revisionsstand oder irgendwas, was man hochladen in irgendeine Cloud, sondern es ist ja ein Echtzeitzugriff, 1:1, End-to-End, verschlüsselt über Signal-Protokoll auf das, was tatsächlich in unserem PVS-System steht. Und wenn da im Chatverlauf das eben so drinsteht, dann muss ja auch drinstehen, wer da was wie reingeschrieben hat. Und dann werden genau diese Daten auch auf der App entsprechend angezeigt. Und so können jetzt die Mitarbeitenden in den Pflegeheimen eben auch 30 oder 40 Bewohner problemlos verwalten und sehen ja auch, wenn jemand aus einem anderen Wohnbereich da die Medikamente schon bestellt hat, dann sieht man, es schon erledigt. Oder wenn eine Chatnachricht geschrieben wurde, dann sehen die, ja, da wurde schon, was ich, der Transportschein bestellt für nächste Woche zum Facharzt fahren. Und das haben unsere MFAs ganz schnell kapiert, dass die Kommunikation mit dem Pflegeheim so viel leichter wird und so viel standardisierter. Und das dann umzusetzen und zu sagen, na gut, also wenn das Pflegeheim funktioniert, bei den Patienten bringt es wahrscheinlich auch was, dann ist man durchaus bereit, diesen Mehraufwand, das ist ja schon mehr Aufwand, Patienten ansprechen und sagen, jetzt müssen wir das ändern und nochmal erklären. Und dann gibt es ja so viele Android-Versionen. Auf dem iPhone läuft es dann immer ein bisschen einfacher, weil da gibt es einfach nur ein iPhone-Standard und bei Android gibt es ganz viele. Also da haben wir schon auch immer noch manchmal so ein bisschen zu kämpfen. Aber auch da haben sich unsere MFAs ganz schnell entwickelt und das auch angenommen und sind mittlerweile auch immer dabei, die Patienten zu überzeugen. Und allein jetzt heute Morgen in meiner Vormittagssprechstunde hatte ich einen einzigen Patienten, der noch nicht gekoppelt war. Alle anderen hatten die App.
Toll. Und das heißt, ihr seid in die Pflegeheime gegangen, habt auch dafür geworben und die Pflegedienste, ne, die nach Hause fahren, habt gesagt, hier,
also man muss ja die Pflegedienste kommen jetzt erst. Wir wollten mit den Pflegeheimen anfangen. Okay. Bei den Pflegediensten haben wir durchaus noch verschiedene Themen. Da geht es natürlich auch darum, also uns ist am liebsten, die haben dort einen Dienstpad, ja, muss ja kein iPad sein, aber irgendwas, was dort eben dienstlich verwendet wird. Jetzt bei den Pflegediensten, da hat nicht jeder ein Diensthandy oder ein Dienstsmartphone. Das müssen wir tatsächlich noch klären. Wahrscheinlich machen wir es dann quasi über deren Basisstation, dass dann die Pflegedienste einfach dann aus dem Büro raus dann für die Patienten entsprechend bestellen. Und natürlich müssen die Patienten immer einwilligen. Also die Patienten müssen einwilligen, dass der Pflegedienst das für sie machen darf. Aber das haben wir in unserer Datenschutzerklärung einfach mit drin und das funktioniert, ja.
Habt ihr jetzt mit dem Ausrollen dieser Patienten-App, evaluiert ihr das parallel mit? Habt ihr bestimmte Daten, die ihr oder Zielwerte, die ihr jetzt mit erhebt? Und andere Frage, hast du schon ein Gefühl dafür, außer diesem Punkt Zeitersparnis, an welchen Stellen sich relativ oder was vermutest du sich ein positiver Effekt, sei es Patientensicherheit durch bessere Medikation und so weiter ergibt?
Also natürlich habe ich jetzt wieder meinen Hut auf als Versorgungsforscher.
Hätte ich auch nicht anders erwartet.
Genau, wir werden das retrospektiv auswerten. Wir haben bewusst gesagt, wir machen wir haben es kurz überlegt und auch versucht, also so zwei Gruppen zu machen. Aber die Patienten sehen nicht ein, dass sie dann in der Gruppe sind, die die App nicht nutzen darf. Also wir haben ja schon ein Riesenthema mit den Privatversicherten, die kein E-Rezept haben. Und dann haben wir gesagt, tun wir uns den Stress nicht an, denn wenn man sinnvolle Digitalisierung macht, die auch Spaß macht und ihnen Mehrwert bringt in der Praxis, dann ist es so ein Aufwand, den Patienten zu sagen, aber sie dürfen jetzt ein halbes Jahr nicht, weil wir wollen das beforschen. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht, wir schauen hinterher. Viel spannender ist ja tatsächlich rauszufinden, wer macht's denn nicht? Also was sind denn unsere Digitalisierungsverweigerer? Auch da sind wir mittlerweile entspannter, denn wir nähern uns jetzt bei uns in der Praxis ja schon den 70% Patienten, also die App nutzen, 70% unserer Patienten. Wir schaffen dadurch so viel analoge Freiräume für die Patienten, die es partout nicht wollen oder auch nicht können, dass wir dann für die auch analoge Zeit wieder zur Verfügung haben. Und das ist für mich auch in Ordnung. Also ich möchte niemanden zu zwingen. Es ist allerdings so, und das müssen alle auch verstehen, für uns ist es eben einfacher, schnellerer, sicherer, wenn wir es über die App machen. Und deswegen geht es auch deutlich schneller. Also wenn jemand auf den analogen Weg besteht, dann gibt es unter Umständen auch Wartezeiten. Und das ist aber für die meisten Patienten auch gut. Also im akuten Notfall gilt es natürlich nicht, aber alles, was in irgendeiner Form dann eben warten kann, wird dann analog erst mit zweiter Priorität abgearbeitet.
Du kannst jetzt gerne mal wieder das Teilen, also Screensharing beenden, ne? Dann haben wir dich wieder in groß hier zu sehen. Das ist schön. Okay, das heißt, ihr habt noch keine sozusagen Daten oder in Anführungsstriche bestimmte Fragen, die ihr im Fokus habt, wo ihr sagt, das ist jetzt, darauf gucken wir jetzt als erstes und das ist uns wichtig, diese Frage zu beantworten.
Doch, haben wir. Und, doch.
Kannst du eine verraten?
Aber wir sind noch nicht so weit. Also okay, das ist tatsächlich noch in der Planung. Die PROs, also die Patient Reported Outcomes, sind für uns eigentlich der Hauptfokus. Und auch da rauszufinden, also welche Fragen muss ich denn stellen? Brauche ich 5 Fragen, 7 Fragen, um ans Ziel zu kommen? Wie kann ich die adaptiv stellen, auch abhängig davon, wie alt ist jemand oder welches Geschlecht hat jemand? Auch das können ja unsere Fragebögen, weil der Fragebogen an die Akte schauen kann und dann weiß, na gut, es ist ein junger Mann, den muss ich jetzt nicht zur Schwangerschaft fragen, oder es ist ein älterer Herr, der schon 3-mal dieses Jahr stationär im Krankenhaus war mit seiner exazerbierten COPD, dann will ich vielleicht dazu noch weitere Fragen stellen. Und wir stellen uns das dann zum Beispiel so vor, bei einem Atemwegsinfekt habe ich ja einen gewissen Erwartungshorizont. Also wenn Patient bei uns den DocJet-Prozess als digitalen Lotsen durchlaufen hat und dann im Triage-Level eben eingestuft wurde, bekommt heute einen Termin, muss heute gesehen werden, dann heißt es bei uns in der Praxis nicht automatisch, dass er einen Arzt sieht, sondern er sieht dann in der Regel einen Physician Assistant. Und der Physician Assistant oder die Physician Assistant, wir haben beides bei uns, die schauen den Patienten an und können ja häufig, also jetzt gerade in der Grippewelle, dann auch sagen, na gut, sieht aus wie bei allen anderen auch, wird schon eine Grippe sein, kann man nicht viel machen, symptomatisch behandeln, legen sich ins Bett, kriegen hier die AU, die gibt der Arzt nachher frei und gut ist. Und jetzt möchte ich da eine Sicherungsschleife haben, auch für mich selbst, weil ich die Patienten ja mit den PAs auch nur noch asynchron delegativ sehe. Also ich schaue ja nicht zu, wie andere für mich arbeiten, sondern ich mache ja in der Zeit andere Patienten. Und ich muss trotzdem als Arzt die Verantwortung ja für die delegativen Prozesse mittragen können. Und da haben wir uns überlegt, fragen wir doch einfach die Patienten. Und bei einem Infekt würden wir erwarten, nach 3 Tagen wird er besser. Das heißt, nach 3 Tagen bekommt der Patient automatisiert einen Fragebogen auf die App, Und wenn der Patient sagt, lass mich in Ruhe, ich gehe schon wieder arbeiten, dann weiß ich, muss ich nicht weiterfragen. Ja, dann war das irgendwie erwartungsgemäß. Hat eine Erkältung gehabt, war 3 Tage zu Hause, solange man krankgeschrieben passt. Wenn er mir aber sagt, ich habe jetzt so Atemnot, dann kann ja auch da wieder adaptiv richtig gefragt werden. Ja, also wie ist denn das beim Treppensteigen? Oder man kann die Patienten sogar auffordern. Gehen Sie mal 2 Stockwerke und dann zählen Sie Ihre Atemfrequenz aus. Also solche Dinge, das wollen wir erforschen und erproben und auch anschauen, um eben dann, also jetzt gerade Patienten heute, wir sind jetzt am Anfang der Woche, wenn wir dann einen Infekt haben, dann wollen wir in keinem Fall, dass der Patient dann am Freitag schlechter wird, am Freitag nicht mehr gesehen wird und am Wochenende dann in der Notaufnahme oder im Krankenhaus landet. Sondern wir wollen ja dann schon erkennen, auch durch diese Patient-Reported Outcomes, ob der Patient nicht nochmal in die Praxis kommen muss, um zum Beispiel ein CRP bestimmen zu lassen oder ein Blutbild zu machen oder dann eine Entscheidungsgrundlage zu haben für, braucht noch ein Antibiotikum vom Wochenende.
Absolut. Und das ist ja nicht nur relevant, um transparent zu haben, wie die PAs arbeiten, sondern grundsätzlich. Ne? Also ja. Ich meine, da ist es natürlich insbesondere wichtig, aber auch einfach automatisiert ein Alert oder eine rote oder eine orange Ampel zu bekommen. Patient muss nochmal gesehen werden. Ist absolut sinnvoll, ja.
Also du hattest letztes Jahr den Elmar Brede ja in deinem Podcast, mit dem wir auch ganz eng zusammenarbeiten und wir versuchen ja den Teil zu lösen, wie bekommen wir dieses Transkript, also wir legen einfach unser Handy auf den Tisch und untersuchen den Patienten und sprechen laut bei der Untersuchung und dann gibt es ein schönes Transkript, wie bekommen wir das in die Akte und das sind ja auch viele Dinge noch nicht so 100%ig gelöst, aber wir nähern uns den Sachen auch und beschäftigen uns da intensiv mit. Und auch da wollen wir den Patienten mit involvieren. Also der Patient bekommt dann eine Kurzversion in seiner Sprache dieser Konsultation.
Super.
Ich möchte ja weiterhin meine Dokumentation möchte ich in meiner Sprache machen. Also ich sage es mal so ganz frech. Klar. Ich möchte ja meine Doku nicht eindummen, bloß damit der Patient die auch 1:1 versteht, sondern ich möchte ja schon meine Fachsprache verwenden und auch Dinge damit gut beschreiben können. Und der Patient, von dem will ich aber auch nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie Latein und Griechisch lernt oder auch Englisch für die neueren Krankheiten, sondern der Patient muss es in seiner Sprache bekommen und es kann ein Language Model und dann sollte es auch nicht länger sein als so ein 5-7 Zeiler, haben wir festgestellt. Aber auch da haben wir die ersten Versuche schon gemacht, wenn die Patienten so eine Kurzzusammenfassung bekommen und einfach gefragt werden, also die wird vom Arzt nochmal kuratiert oder der Ärztin, also will ich das jetzt dem Patienten schicken? Und dann kann der Patient sagen, passt so oder Herr Doktor, Sie haben mich völlig falsch verstanden, den Punkt konnte ich nicht ansprechen und so weiter und so fort. Und auch das wollen wir jetzt noch lernen. Und da, glaube ich, kommen wir dann auf ein ganz anderes Niveau auch der Dokumentation und der Arzt-Patienten-Interaktion.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich möchte hier an dieser Stelle ergänzen, ich habe das alles noch nicht, was ich häufig mache und da habe ich auch vor, ich glaube, einem Jahr mal einen Post zugemacht, der ja da sehr viel Interesse geweckt hat. Ich mache es häufig so, dass ich Patienten, weil ich weiß, sie vergessen viel, ich dann um ihr Handy bitte und denen ein Audio-Memo aufspreche, wo ich eine Kurzzusammenfassung mache mit den wichtigsten To-Dos, so, weil sie schreiben, also ich habe keine Zeit, das aufzuschreiben und sie freuen sich dann immer alle, dann nochmal später sich die Stimme anzuhören und sagen, oh wow, ich hätte es echt wirklich vergessen. So, das ist so meine Lösung. Meine also stümperhafte Zwischenlösung.
Habe ich natürlich gehört, habe ich auch versucht. Schaffe ich nicht zeitlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schaffe ich zeitlich nicht. Aber
ich mache es nicht bei jedem, wo ich es wichtig finde, ja.
Aber ich schaffe es mittlerweile, eine Nachricht hinterher zu schreiben, auch textbausteinbasiert. Und ich freue mich jetzt auf unsere Language Models, die eben aus meiner Dokumentation, die ich sowieso erstellt habe, diese Kurzzusammenfassung machen. Ja. Und wenn jetzt im Idealfall ja über ein Transkript und eine Zusammenfassung diese Dokumentation erstellt wird, wird es nochmal einfacher. Und da wird sich so viel tun dieses Jahr. Also wir sind ja immer darauf angewiesen, weil unser Konzept vorsieht, dass wir das alles lokal in der Praxis machen. Wir wollen das nicht an irgendeinen Cloud-Dienst, an irgendeinen großen Tech-Konzern hochladen. Also wir brauchen immer ein Language-Model, das nach Möglichkeit Open-Source läuft, auf lokaler Hardware und die wird jetzt einfach günstiger. Das muss man wirklich sagen. Ja. Da tut sich so viel dieses Jahr. Ja, und ich freue mich da schon so drauf und ich freue mich auch, dass wir so einen tollen Austausch haben mit anderen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland, um genau diese Dinge voranzubringen.
Aber du könntest ja so als Goodie trotzdem so die Möglichkeit einer Sprachmemo in eure App einbauen. Hm?
Also ich denke gerade schon drüber nach. Ja.
So,
ganz ehrlich sagen, weil Sprachmemo geht immer noch schneller als Tippen, muss man wirklich
total
sagen. Und eine Sprachmemo, glaube ich auch, also wenn ich diktiere und transkribiere, bin ich immer noch mal am Korrigieren. Ja, aber wenn ich einfach nur so eine Sprachmemo raushau und dann vielleicht auch mich verspreche und dem Patienten sage, oh, das habe ich versprochen, mach es nochmal anders, das finden die vielleicht sogar sympathisch. Ich denke schon drüber nach.
Ich wollte gerade sagen, außerdem glaube ich, dass das dass das die Bindung oder das Vertrauen erstärkt, wenn auch in dieser Anwendung, die zu nutzen, wirklich zuverlässig zu nutzen, wenn man weiß, da ist eine Nachricht von meinem Arzt an mich direkt drin. Aber das ist nur eine These von mir. Ich glaube, das ist nicht bei jedem Patienten relevant, aber viele mögen das total gerne, glaube ich. kommen wir zum nächsten Thema, was mir sehr wichtig ist und wo ich mir ja viel Gedanken drüber mache. Das Thema der künstlichen Intelligenz. Seit Sonntag ist ein vom EU Act ein neuer, also ein Teil verpflichtend geworden, und zwar die Hersteller, die Entwickler müssen nachweisen, dass die Nutzer, Anwender eine gewisse KI-Kompetenz aufweisen müssen in Zukunft, so natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte. Ich habe mich umgeguckt, ich habe recherchiert, was gibt es denn da für unsere Zielgruppe? Und es ist echt mau. Ich mache immer gerne Empfehlungen für den KI-Campus, den ich schon mal sehr gut finde, der Filmmedizinerkurse hat. Das kann ich dann auch gerne verlinken. Aber das ist alles noch nicht so, wo ich sage, boah, das passt jetzt so und es reicht noch nicht. Und was denkst du, wohin geht da die Reise? Also weder die Studenten werden darin ausgebildet, noch haben die Ärztekammern oder die KVen bis jetzt da die wirklichen Lösungen oder Kurse. Klär mich gerne auf, ob du da was anderes drüber weißt. Oder glaubst du, dass das völlig viel zu hoch gehangen wird und dass diese ganzen KIs so als Operating Systems so integriert werden, dass wir es in Anführungsstriche gar nicht mehr spüren? Ja, also so, dass es einfach so normal ist. Und wir den Fokus ganz anders setzen werden. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Also wir brauchen digitale Grundkompetenzen. Die sind ganz essentiell. Und wir dürfen auch nicht glauben, dass jetzt die aktuelle Generation Z oder Alpha, die jetzt dann danach kommt, dass die als Digital Natives diese kritische Grundhaltung haben. Nee, die sind einfach total in dem System drin. Und die, also ich sehe es auch an meinen Töchtern, die auch noch in die Schule gehen, die sind auch teilweise unkritisch. Also wir brauchen in jedem Fall eine kritische Haltung auch gegenüber diesen Vorschlägen und diesen generierten Vorschlägen. Wir müssen in der Lage sein, auch diese Halluzinationen zu erkennen, die es halt weiterhin auch gibt, auch wenn jetzt ja mehrere Language Models da schon gegeneinander laufen oder wir die darauf quasi eindampfen, dass das Language Model die ganze Akte liest und dann Fragen auch nur zu dem Patienten auf Basis der individuellen Akte beantwortet. Also da wird sich viel tun, aber wir brauchen diese Grundkompetenz, um dann eben auch zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit der Delegation mit meinen Physician Assistants. Also die KI ist auch nur ein Praxismitarbeiter, der quasi delegativ arbeitet wie ein Physician Assistant.
Ein KI-Agent.
Ich kann die Verantwortung nicht an die KI abgeben und auch nicht die Entscheidung. Die muss ich selber treffen.
Ja, ja, ja. Aber jetzt stell dir mal vor, also klar, man muss dann immer noch unterscheiden zwischen Notsystemen, also zwischen Akutfällen oder nicht. Ich glaube, das können wir beide noch so beurteilen und sagen, ja, ich muss die Entscheidung letztendlich treffen. Aber stell dir vor, es ist 3 Uhr nachts, so ein bisschen in der Notaufnahme, da sind 10 Boxen voll, in Anführungsstriche, und du hast ja die Unterstützung. Und ich weiß nicht, ob wir es nicht dann doch irgendwie verlernen und dann irgendwann wir nicht mehr die Frage stellen, wer trifft die Entscheidung als erstes oder als letztes. Ich weiß nicht, wie es, also ich habe das schon häufig.
Es geht nicht um die Entscheidung, es geht um die Verantwortung. Die Verantwortung wird man nicht los, und damit, also wenn ich die Verantwortung trage, dann könnte ich natürlich auch immer die letztendliche Entscheidung treffen. Aber ich kann natürlich, wenn ich Verantwortung trage, auch durchaus mal eine Entscheidung delegieren. So geht's mir mit meinen Physician Assistants auch. Also ich schaue mir ja nicht jeden Urin an, ob da jetzt wirklich Bakterien drin sind oder irgendwelche Eris, bevor dann das Antibiotikum unterschrieben wird. Also das geht ja auf dem Niveau der medizinischen Fachangestellten. Da brauche ich noch nicht mal einen Physician Assistant dazu. Mhm. Und irgendwann mal habe ich dann eben auch gelernt, dass die MFA das eben gut einschätzen kann oder der PA das gut einschätzen kann, und dann läuft es. Und ich glaube, mit der KI wird es auch so sein. Also wir werden uns daran annähern, dass die KI tatsächlich dann auch in vielen Bereichen zuverlässig, vielleicht sogar besser als wir selbst, also ich denke da gerade an die Dermatologie oder an die Radiologie, weil die einfach keine Fehler macht, nicht müde ist, wirklich also alles anschaut, jedes einzelne Schnittbild, wo ich vielleicht als Radiologe dann nur dort schauen würde, wo auch die Fragestellung zupasst, aber die anderen Dinge schaue ich nicht auch noch an oder schaff's gar nicht, die anzuschauen oder bin zu müde dazu oder auch schon genervt. Ich glaube, das werden wir lernen, und dann wird es schon so sein, dass die KI eben ein Mitarbeiter wird. Aber ich werde nicht der Angestellte der KI, sondern die KI bleibt mein Mitarbeiter. Ich glaube, das ist schon der Unterschied. Und dann kann ich mich auch nicht rausreden. Das ist wie der Chefarzt in der Krankenhausabteilung, der muss nachher auch den Kopf hinhalten für alle seine Assistenten.
Okay, und wo kriegen wir das Wissen her?
Ja, also das, wir hatten letzte Woche Hannelore König bei uns 2 Tage, das ist die Vorsitzende vom Verband der medizinischen Fachangestellten, und auch da war das natürlich Thema, das muss schon in die Schule, das muss bei den MFAs in die Ausbildung, und es muss ganz, 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 ganz dringend natürlich ins Medizinstudium, und auch bei den Physician Assistants muss es mit rein. Dieses Grundlagenwissen brauchen wir. Und darauf aufbauend müssen wir uns natürlich fort- und weiterbilden. Es geht nicht einfach nur so, hier ist die neue Technik, mach mal.
Wie machst du das? Also ich meine, momentan ist es ja so, jeder macht es irgendwie so ein bisschen für sich selbst. Es ist so Learning by Doing. Hast du da irgendwie, suchst du dir das alles irgendwie selbst zusammen? Weil es wird ja noch nicht so viel angeboten, ne? Also jetzt speziell auf unsere Zielgruppe.
Also im Zusammenhang jetzt mit unseren Produkten machen wir uns natürlich gerade sehr große Gedanken, weil wir einfach gar kein Personal haben für den technischen Support und für die Schulung und für diese Unterweisungen. Und auch da versuchen wir jetzt natürlich über einen Bot und über ein Wiki diese Schulungskonzepte auch möglichst interaktiv zu gestalten, zu glauben, dass man das einfach auf 2 Seiten DIN A4 schreibt und das dann die Leute durchlesen und verstanden haben, das wird so auch nicht mehr sein. Also wir werden das auch tatsächlich in irgendein interaktives Videoformat bringen. Da machen wir uns gerade große Gedanken zu. Glaube auch, dass wir es verpflichtend brauchen, so wie ich ja meine DMP-Schulungen machen muss oder meine Schulungen im Rahmen der hauszentrierten Versorgung oder beim Röntgen muss ich ja auch meine Sachkunde wieder auffrischen. Ja. Wir werden da wahrscheinlich auch eine gewisse Regulatorik benötigen, dass wir uns da auch verpflichtend beschäftigen und fortbilden. Also einfach nur anwenden und sich drauf verlassen. Ich glaube, das sind wir noch nicht so weit. Also das sind auch noch zu viele Fehler und man muss wirklich noch mitdenken, muss die Halluzinationen erkennen. Was für mich auch ganz wichtig ist, dass man eben immer ganz klar erkennt, was kommt von der KI. Also auch das ist so eine Grundregel, die wir an sich auch aufgestellt haben. Es muss für den Arzt oder die Ärztin immer klar sein, das ist ein KI-generierter Vorschlag. Bitte extra überprüfen.
Glaubst du, oder diese Frage habe ich auch schon häufiger gestellt, findest du es sinnvoll, in Arztbriefen zu kennzeichnen, welche diagnostiktherapeutischen Entscheidungen mit KI getroffen werden oder nicht?
Also ich glaube, das wird eher zum Qualitätskriterium. Also ich kann mir gut vorstellen, in 1-2 Jahren, wenn ich da zum Radiologen gehe, ich würde gar nicht zu einem gehen, der keine KI anwendet.
Ich auch nicht. Da
würde ich ganz stolz bei uns auch draufschreiben, im Arbeiten mit KI. Das kommt jetzt ja auch in unserem Bot. Also wir wollen das hier auch haben. Also der Bot generiert, KI generiert die Zusammenfassung des Arztgespräches. Lieber Patient, lies es durch, passt es so. Und dadurch wollen wir auch lernen.
Ja. Glaubst du, dass das, was du, also die Begeisterung, die du dafür hast und ich auch, dass das schon in der breiten Ärzteschaft schon angekommen ist und dass die auch verstehen, dass die, also ich meine, ich würde es wollen und ich glaube auch Patienten werden früher oder später unterscheiden und die Kolleginnen fragen, nutzen sie KI in der Diagnostiktherapie, ja oder nein, dass das ein Unterscheidungsmerkmal wird? Wo siehst du da einen Großteil der Ärzteschaft?
Also ich weiß nicht, ob ich uns zu den Top 10 oder Top 1% der Digitalisierungsbegeisterten zählen würde. Ich befürchte, wir sind eher so im einstelligen Prozentbereich. So ganz oben schwimmen wir. Also auch mit den Dingen, wie wir uns Gedanken machen. Aber ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die bisher nicht so digital sind, die würden natürlich auch gern mitmachen. Mhm. Und die müssen auch hinkommen. Also wenn ich mir allein Baden-Württemberg anschaue, wir haben 40% der Hausärztinnen und Hausärzte, die 60 Jahre und älter sind. Mhm. Man kann es auch ganz frech sagen, zum Glück ist es so, ja. Also das muss ja disruptiv einen Wandel geben. Auch wenn ich mir hier die Nachbardörfer anschaue, dann weiß ich, dass die Hälfte der Nachbardörfer in 10 Jahren keinen Hausarzt mehr hat. Und dann muss ich mir jetzt ja schon Gedanken machen, wie kann das weitergehen? Bei den Fachärzten auf dem Land sieht es teilweise ja noch schlimmer aus. Mhm. Und da werde ich nur mit Digitalisierung weiterkommen, um eben auch die ganzen Routine-Dinge, und man muss ja wirklich mal schauen, was will ich denn wirklich digitalisieren? Will ich Palliativmedizin am Ende des Lebens? Nein, will ich natürlich nicht digitalisieren. Heißt der Hausarzt Hausarzt, weil er ins Haus kommt? Natürlich, wenn es notwendig ist, dann kommt der Hausarzt ins Haus und deswegen bin ich auch Hausarzt oder sogar Landarzt, weil ich natürlich auch Hausbesuche mache. Aber ich mache die eben dann, wenn sie notwendig sind und nicht einfach zum Kaffee trinken. So viel Zeit habe ich dann manchmal auch, ja, aber so viel Zeit habe ich regelhaft nicht. Und da, glaube ich, müssen wir hinkommen, dass wir den Kolleginnen und Kollegen und das machst du ja hervorragend, also dass wir sinnvolle Tools finden und präsentieren, die einen echten Mehrwert bringen in der Praxis. Und da meine ich jetzt gar nicht Mehrwert im Sinn von, ich kann dann mehr Patienten irgendwie schneller behandeln und mehr Geld verdienen. Nein, sondern es geht darum, dass ich das Personal, das ich nicht habe, für uns ist es schwieriger, schon MFAs zu finden als Ärzte, also dass ich die entlaste und dass ich dabei eine sichere Medizin machen kann auf einem mindestens genauso hohen Niveau oder sogar auf einem höheren Niveau. Und ich glaube, wenn wir das vermitteln, dass Digitalisierung da Gutes tun kann, dann haben wir da auch irgendwie alle auf unseren Seiten. Aber wenn du jetzt fragst, ob unsere Selbstverwaltung und ob unsere Verbände da so weit sind, also für den Hausärztinnen und Hausärzteverband kann ich natürlich sprechen in Baden-Württemberg. Die haben ja mich, ja, natürlich. Wollen die alle happy werden, unser Happy-Konzept umsetzen und dazu gehört auch die Digitalisierung. Wenn wir in die Körperschaften schauen, die unser Geld verteilen, die KVen, da gibt es solche und solche, da gibt es auch ganz, ganz gute Beispiele. Ich kenne keine, die sich nicht damit beschäftigt, also tun sie alle, aber es tun vielleicht nicht alle im gleichen Tempo und auch nicht manchmal das Gefühl, sie laufen auch alle nicht so in die gleiche Richtung. Also wir könnten ja ganz viele Dinge sehr viel vereinfachen. Also nochmal zurück zu unserem System. Es wäre so einfach, wenn wir offene Schnittstellen hätten. Also das könnte man doch über die Regulatorik, könnte man doch sagen. Also wir befehlen jetzt allen PVS-Hersteller offene Schnittstellen. Ansonsten kriegen sie keine Lizenzierung mehr für die Abrechnung. Ja, und dann wäre das doch schnell gelöst. Dann könnten wir doch da Sachen bauen. Und da traut man sich dann aber irgendwie nicht so ran.
Ich glaube, der Markt wird es regeln. Und ich bin da in guter Hoffnung, dass wir das in der nächsten Zeit ändern werden, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Aber die Frage ist, wenn wir dieser 1-3%, da sind die da ganz vorne mit dabei sind oder ein Bewusstsein dafür haben, wie kriegen wir denn die anderen mit? Ja, das finde ich total wichtig, weil ich weiß nicht, im Herbst habe ich vor ungefähr 100 niedergelassenen Onkologen Vortrag gehalten. Die waren so weit weg von, also wirklich den einfachsten Dingen. Und es war teilweise so traurig und erschreckend und auch Kommilitonen von mir von früher, wie die teilweise arbeiten und am Stock gehen, weil sie gar nicht wissen, was es dort alles gibt und sich doch gar nicht da so richtig mit beschäftigen. Und dann haben wir eine Weiterbildungsordnung im Medizinstudium, das seit Jahren umgesetzt werden soll, aber immer noch nicht umgesetzt ist und auch schon gar nicht mehr aktuell ist. Also da die Mühlen sind da sehr langsam, oder wie sagt man das? Hast du da eine Idee? Wie können wir denn da mehr Mut machen und die richtigen Leute mitnehmen? Weil du bist da vorne in Baden-Württemberg, ja, du sprichst dafür, es braucht immer Fürsprecher, Vorbilder. Hast du jetzt Zauber was aus dem Hut?
Also aus meiner Sicht müssen wir tatsächlich aktiv mitgestalten. Also nur zu warten, bis man uns ein neues Dashboard ausliefert oder eine neue elektrische Schreibmaschine auf den Schreibtisch stellt mit irgendeiner neuen Lösung, ist zu wenig. Wir müssen mehr Mut haben, tatsächlich auch unsere Bedürfnisse oder auch unsere echten Bedarfe zu artikulieren und auch quasi aus der Praxis raus von Ärzten für Ärzte Dinge zu entwickeln und Digitalisierung eben aktiv mitzugestalten. Wenn ich mir das E-Rezept anschaue, das ist wunderbar. Jetzt habe ich einfach Muster 16, habe ich digital. Aber was war denn sonst? Also der ganze Bestellprozess, alles, was Reichweitenprüfung, Interaktionsprüfung angeht oder selbst der Weg des E-Rezepts dann in die Apotheke, damit das Pflegeheim beliefert werden kann, das wurde ja nicht gedacht. Also wir müssen alle viel mehr in dieses Prozessdenken kommen und diese Erfahrung, die wir ja mit durchaus auch perfektionierten analogen Prozessen haben in den Praxen, die müssen wir einbringen, um daraus dann sinnvolle Digitalisierung zu gestalten. Und dann dürfen wir auch nicht immer auf diese 100% gehen. Also 80% Pareto-Prinzip ist auch schon gut und hybride Lösungen, also so aus beiden Welten das Beste, ist manchmal vielleicht sogar wirklich das Beste. Also ich möchte nicht alles digital haben. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag vorm Monitor sitzen. Ich möchte auch nicht, und auch unsere MFAs wollen nicht den ganzen Tag Tickets abarbeiten, sondern die wollen ja auch mal mit Patienten reden und Patienten anfassen oder Patienten spüren oder auch mal riechen. Also da gehört ja so vieles dazu. Auch Dinge, die KI und auch die Telemedizin einfach noch nicht so kann. Also das ist ja auch immer die Frage, welchen Mehrwert habe ich zwischen Telefon und Video? Da bin ich ja manchmal auch schon so, aber wenn ich dann gefragt werde, bringt es mir einen Mehrwert, tatsächlich mal einen Patienten aufzusuchen oder dass er dann zu mir in die Praxis kommt, da würde ich also gegenüber einem Telefonat in vielen Fällen sagen, ja, dann ist mir die persönliche Interaktion doch sehr wichtig, ja, möchte ich haben. Auch für tatsächlich, da haben wir das eröffnen, bestimmte Diagnosen. Das klar, möchte ich nicht am Telefon tun.
Ja, ja gut, aber irgendwie Laborwerte mitteilen oder einordnen, das kannst du auch mal per
super
Telefon machen.
Super, also wenn
machen
die gut sind oder die erwartet sind, ach super, kein Problem, da muss ich den nicht sehen für. Ja. Aber wenn es darum geht, ja, jetzt müsste man mal den Bauch aufschneiden und vielleicht die Bauchspeicheldrüse ausbauen, das wäre so natürlich die Option, das möchte ich dann persönlich besprechen.
Absolut, genau, und ich glaube, da müssen wir noch bessere Abstufungen haben, was geht telefonisch, was geht telemedizinisch und was geht halt auch sollte analog bleiben. Und das ist natürlich von Indikation und von jedem Fachgebiet sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, was würdest du denn jungen Kolleginnen und Kollegen raten, die sich überlegen, ich werde Hausärztin oder will Hausarzt werden? Vielleicht stehen sie jetzt vor der Situation, eine Praxis zu übernehmen oder sie überlegen, sich eine auf der grünen Wiese zu bauen. Was wäre so dein wichtigster Rat an sie?
Also ich würde das alles sofort wieder tun und ich würde mich natürlich immer mit Kollegen zusammenschließen. Ich wünsche mir manchmal auch, gebe ich ganz ehrlich zu, eine Einzelpraxis oder träume davon, wie schön das wäre, wenn man sich da vielleicht mit niemand abstimmen muss oder seine zwei MFAs hat und sich da auf sein kleines Team verlassen kann. Ich bin jetzt eher in einer größeren Praxis. Wir haben über 20 MFA-Köpfe, die zwei PAs, 8 ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Also hat alles Vor- und Nachteile, aber ich würde mich immer wieder niederlassen. Und wir haben ja mittlerweile auch wirklich da super Netzwerke, auch über die Verbände. Hausärztinnen und Hausärzteverband hat in Baden-Württemberg die sogenannte First Five Akademie gegründet, wo die ersten 5 Jahre die Kolleginnen und Kollegen an die Hand genommen werden und wo auch genauso digitale Tools vorgestellt werden, wo man gegenseitig hospitieren kann,
also eine Art wenn man mal in die Praxis
reinschauen kann.
So eine Art Mentoring-Programm, ja.
Ja, richtig, so ein Mentoring-Programm. Aber auch sonst würde ich wirklich dazu raten, auch durchaus auf Messen zu fahren, auf Fortbildungskongresse zu fahren oder auch tatsächlich auch über den Verband. Wir haben das auch über unsere Fachgesellschaft, haben wir ja Hospitationspraxen, also die Kolleginnen und Kollegen lassen sich ja auch gern mal über die Schultern schauen. Ich habe jede Woche eine Hospitation bei mir in der Praxis, oft nicht nur eine. Auch das macht durchaus Sinn. Auch ich lerne ja dann immer von den Kollegen, die zu mir kommen und sagen, aber das macht ihr jetzt auch noch komisch. Also da haben wir eine bessere Lösung. Und dann lasse ich mir die erzählen und 2 Tage später habe ich die auch. Also da denke ich wirklich, müssen wir voneinander lernen. Und wir müssen vor allem einfach auch die Freude am Beruf müssen wir natürlich haben und immer überlegen, wofür machen wir das? Und da ist nicht der Computer und die Digitalisierung im Mittelpunkt, sondern das sind unsere Patienten. Das heißt, wir müssen die Patientinnen und Patienten, die müssen wir mitnehmen und auch dafür begeistern. Und die, die wir nicht dafür begeistern können, die müssen wir auch durchaus in Ruhe lassen und sagen, vollkommen in Ordnung, so wie ein Patient auch Recht auf Krankheit hat. Ich kann auch Absolut. Nicht jeden therapieren, der ja. das nicht möchte. So dürfen die auch ihr Recht haben auf die analoge Welt. Die ist dann eben vielleicht anders und langsamer als die digitale Welt, aber nach Möglichkeit auch nicht schlechter. Wir können sie dann wieder intern digital absichern, dass sie dann trotzdem die richtigen Dinge tun, auch wenn wir nicht digital kommunizieren. Und ich glaube, das ist das, was man sich in jedem Fall klar machen muss. Und das Einzige, was eben nicht funktioniert, ist dieses weiter so. Also es wird in Zukunft nicht funktionieren, dass ein Landarzt seine 70 Stunden arbeitet, da eben seine über 1000 Patienten versorgt, am Wochenende auch noch erreichbar ist. Das haut nicht hin. Also das Konzept wird nicht funktionieren. Wir brauchen da tatsächlich hybride Systeme. Und auch wenn ich unsere Praxis anschaue, wir hatten früher bis vor Corona von 7 bis 19 Uhr geöffnet, Montag bis Freitag. Also 60 Stunden Praxisöffnungszeit in der Woche. Und wir Inhaber waren in der Regel auch die 60 Stunden natürlich anwesend. Also vielleicht mal über den Mittag, mal kurz zu Hause oder auf einem Hausbesuch oder Hausbesuch mit Mittagspause kombiniert. Mittlerweile haben wir unsere Zeiten deutlich eingeschränkt, haben Mittwochmittags immer zu, ab 13 Uhr, haben freitags ab 16 Uhr zu, sind aber rund um die Uhr digital erreichbar. Mhm. Und auch das werden wir jetzt noch weiter ausbauen und perfektionieren und vielleicht auch über einen Bot lösen, weil ja, ich finde es jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn zum Beispiel ein Palliativpatient dann die Möglichkeit hat, einen Mitarbeitenden, einen Menschen zu erreichen, vielleicht auch zu sinnvollen Uhrzeiten. Die Patienten erwarten nicht, dass er morgens um 3 Uhr erreichbar ist, aber vielleicht bis 22 Uhr könnte ich mir das dann auch vorstellen, dass es auf meinem Handy dann noch aufgeschaltet wird, wenn sich der Herr Müller eben meldet, mit dem ich vereinbart habe, dass er sich auch melden soll, wenn was ist. Und manchmal reicht dann ja auch wieder ein Telefonat, wo ich ihm einfach sage, ja, Sie dürfen Ihre Bedarfsmedikation jetzt nehmen. Ja, mhm. Und das wollte er einfach nur von mir hören. Mhm. Also auch das ist natürlich dann wieder Freude am Beruf. Und ich möchte keine rund um die Uhr Erreichbarkeit, auch aus der digitalen Welt nicht. Deswegen funktioniert der Chat ja auch nie zwischen Patient und Arzt, sondern bei uns immer über das Dashboard in der Praxis und wird dort von den Mitarbeitenden dann vorgefiltert und von dort dann weitergeleitet zu mir. Und dann kann ich natürlich schon entscheiden, auch mit dem Patienten direkt zu chatten. Aber die erste Anlaufstelle ist immer unser Backoffice.
Gibt es zum Ende jetzt noch einen Gedanken, ein Thema, wo du sagst, das möchtest du jetzt noch unbedingt an die Kolleginnen und Kollegen oder an die anderen HealthTech-Experten da draußen loswerden, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe oder worüber wir nicht gesprochen haben? Und wir sind schon lange dabei, aber es war alles hochspannend und ich glaube, sehr wichtig. Und der hier zuschaut oder auch zuhört, ich denke, diejenige oder diejenige wird das auch so empfinden.
Also ich wiederhole es gerne nochmal. Wir brauchen vor allem standardisierte Schnittstellen für alle unsere Systeme. Es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, sich auf ein System zu einigen, wie es ja andere Länder auch haben. Ja, also da gibt es dann halt im NHS oder in Skandinavien gibt es eben ein Dokumentationssystem und das wird eben rein dokumentiert und alle können darauf zugreifen. Das ist so vom Prinzip her eine interessante Sache, würde uns aber auch ganz viel von der Innovationskraft nehmen. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist tatsächlich so. Ich finde es auch gut, aber wir brauchen einheitliche Standards. Und das andere, was wir auch brauchen, wenn wir uns so die Digitalisierung anschauen, also das war bei uns schon teuer. Also das Geld ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben richtig großes privates Invest machen müssen, dass wir überhaupt dorthin gekommen sind. Dass wir jetzt in einer großen Praxis, wo man dann alles durch 8 oder durch 10 teilen kann, ist es viel einfacher. Das ist wie Anschaffung eines neuen Sono-Geräts. Da können wir dann 30.000 durch 10 teilen. Das ist für jeden 3.000 Euro. Dann kann man sich ein neues Sono-Gerät kaufen. Aber wenn ich eben 30.000 Euro brauche für ein neues Sono-Gerät, dann habe ich ein ganz großes Problem. Und so ist es bei uns mit der Digitalisierung auch. Und dann in unserer größeren Einheit ist es ja auch so, also wir können ja tatsächlich dann eine MFA, die in Ruhestand geht, dann auch mal nicht mehr ersetzen. Also nicht, weil wir es wollen, sondern befinden ja auch tatsächlich keine. Aber wenn sie jetzt eine kleine oder wenn du eine kleine Praxis hast und du hast 3 MFAs, ja, was willst du dann machen? Oder 2,5? Du kannst ja dann nicht das Labor selber abnehmen und die Impfungen und ans Telefon gehen und an dem Empfang sitzen oder Backoffice. Nein, du bist ja irgendwo dann auch, also kannst ja niemanden wegrationalisieren oder einsparen. Wir brauchen deswegen auch finanzielle Anreize für die Digitalisierung in der Praxis oder zumindest sowas wie eine Anschubfinanzierung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Von wem soll die kommen?
Ja, also die muss tatsächlich bei uns aus dem System kommen. Also wir brauchen genauso auch strukturelle Förderung für Delegation und für diese interprofessionellen Teams. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen, dass es immer weniger Ärzte gibt und Ärztinnen gibt, dann wird ja dadurch auch durchaus wieder Geld frei, aber die Patienten werden ja nicht weniger. Also wir haben jetzt im hausärztlichen Bereich zum Glück hoffentlich ab vielleicht nächstem Jahr mal die Entbudgetierung, die uns in Baden-Württemberg ja auch getroffen hat, diese Budgetierung. Aber wir brauchen darüber hinaus eben auch Möglichkeiten, die Patienten, die ja alle versorgt werden müssen, auf hohem Niveau auch versorgen zu können. Und das geht eben nicht, wenn ich Budgetgrenzen habe. Und das geht auch nicht, wenn ich selber Investitionen, also auch in Personal stemmen muss. Also wenn ich jemanden zum Studieren schicke aus meinem Team und das mache ich an einer privaten Hochschule, dann muss ich ja dafür Studiengebühren bezahlen. Ich muss die freistellen. Auch wenn die an eine staatliche Hochschule gehen, muss ich sie trotzdem freistellen. Und die fehlen mir dann in meinem Team.
Klar.
Und diese Anfangsinvestitionen, die müssen tatsächlich strukturell gelöst werden über Zuschüsse. Das wird nicht anders funktionieren.
Lieber Wolfgang, das war sehr intensiv, eine sehr spannende, ich glaube, Deep Dive-Folge, so sagt man das, glaube ich, heutzutage. Und ich hoffe, du, also alle, die jetzt hier zugehört haben, mit denen, die haben auch sehr viel mitgenommen, viele neue Erkenntnisse. Und was mir ganz besonders wichtig ist, sehr viel Mut und Drive, auch die Dinge umzusetzen. Man muss nicht wahrscheinlich gleich, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, so auf diesem High-End-Level anfangen, ja. Und ich finde es wichtig, auch Kollegen, die auf der Stufe 1 sich befinden oder 0, ja, und noch Papierakten haben, wovon es auch noch nicht wenige gibt, ja, dass sie vielleicht erstmal mit einer kleinen Sache anfangen. Und ich glaube, wenn du hier zuhörst, hast du schon angefangen, du hast hier zugehört. Und das ist schon ein großer, wichtiger erster Schritt, um da vielleicht auch ein bisschen Hürden und Ängste zu nehmen und auch nicht gleich zu denken, man muss hier der Mega-Nerd sein. Und ich würde gar nicht sagen, dass das mit Nerd-Sein zu tun hat, aber es gibt ja immer diejenigen, die da vorangehen. Aber wir müssen alle mitnehmen. Und ich hoffe, dass du da, und bin mir sicher, du hast einiges da jetzt zu beigetragen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst und vielleicht mal so in einem Jahr wieder. Und dann bin ich gespannt, wie ihr euch entwickelt habt mit eurer Patienten-App und eurem Dashboard. Vielen Dank.
Ich freue mich drauf.
Vielen Dank für deine Zeit. Du bist jetzt bis jetzt dabei geblieben. Richtig, richtig gut. Du hast gesehen, wie Professor Dr. Wolfgang von Meißner es geschafft hat, seine Praxis digital auf ein neues Level zu heben und ohne dabei den persönlichen Kontakt zu verlieren. Das finde ich total wichtig. Sein Erfolgsgeheimnis, wie er sagt, Digitalisierung muss für uns arbeiten und nicht umgekehrt, damit wir wieder wirklich mehr Zeit fürs Wesentliche haben. Und das soll nicht irgendwie nur so ein Buzzword sein, sondern das ist das, ja, warum ich auch hier diese Folgen mache und warum ich mich dafür einsetze. Wie geht's dir in deiner Praxis? Wo stehst du gerade auf einer Skala von 0 bis 10? Was möchtest du erfahren? Schreib mir gerne, was möchtest du hier hören, was du noch nicht gehört hast von Unternehmen, von Lösungen, die dich beschäftigen. Und vielleicht ist der eine oder andere dann das nächste Mal bei mir Gast. Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de und ich freue mich, euch kennenzulernen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, wo immer du bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.